der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Thema und einem ganz besonderen Gast. Heute sprechen wir über Städtemarketing. Herzlich willkommen, lieber Michael von Hamburg Tourismus.
Hallo Erik, freut mich.
Das ist mir eine große Freude. Wir nehmen diesen Podcast am Vortag der OMR in Hamburg auf. Und meine Einstiegsfrage wird gleich sein, lieber Michael, bitte stell dich selbst vor, aber danach musst du mir beantworten, wozu braucht es eigentlich Stadtmarketing für Hamburg? Aber bitte stell dich erstmal selbst vor.
Ja, mein Name ist Michael Notremba. Ich bin jetzt seit 10 Jahren für Tourismus und Marketing verantwortlich hier in Hamburg. Komme ursprünglich aus dem Norden, bin in Stade geboren und Eckernförde aufgewachsen, also ein Kind des Norden, nordisch by nature. Das war auch für viele damals, als dieser Posten besetzt wurde, glaube ich, nicht unwichtig, weil die Headline im Abendblatt war, Münchner wird Tourismuschef in Hamburg.
Wie lange ist das? 10 Jahre, sagst du?
10 Jahre.
Das war noch zu Olaf Scholz Zeiten, oder?
Genau, Olaf Scholz war damals unser Aufsichtsratschef in Hamburg Marketing GmbH. Das war eine anstrengende Aufsichtsratssitzung mit ihm durchaus.
Aber ein Jahr vor dem großen Hafengeburtstag, ne? Dem G20, wie wir hier sagen.
Ja, vor dem G20. Es war gerade die Zeit, als sich Hamburg damals fälschlicherweise gegen Olympia entschieden hat. Und da war dann die Frage, kam sogar auch der Anruf, und kommst du wirklich jetzt nach Hamburg, obwohl wir uns gegen Olympia entschieden haben damals. Mhm. Aber die Aufgabe war so reizvoll, dass ich auf jeden Fall den Umzug gewagt habe und muss auch sagen, es war ein toller Schritt.
Super. Jetzt machst du schon 10 Jahre. Mhm. Und lass uns mal gleich auf meine Einstiegsfrage kommen. So eine schöne Stadt wie Hamburg. Die Hamburger sind ja unglaublich stolz auf ihre Stadt. Mhm. Es gibt hier einen Radiosender, der, glaube ich, das scheint wohl verpflichtend zu sein.
Schönste Stadt der Welt.
Ein ganzer Song dafür. Was aus meiner Berliner Perspektive, also ich fühle mich immer noch mehr als Berliner als Hamburger, klingt das schon fast ein bisschen überflüssig. Wenn man so schön ist, dann muss man das ja nicht jeden Tag besingen, oder?
Ja, es geht ja auch nicht nur darum zu sagen, wir sind die schönste Stadt der Welt, und ehrlicherweise finde ich das auch etwas fast kleinkariert, wenn ich ehrlich bin. Also es gibt andere Städte wie Auckland, Sydney, Wien, die auch wunderschön sind.
Venedig.
Kapstadt und. Ich glaube, die Aufzählung ist endlos. Aber ich finde schon, dass wir mit das Beste, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Produkt in Deutschland haben, mhm, vielleicht auch mit eines der besten in Europa. Und trotzdem, auch wenn du in den Konsumgüterbereich schaust, auch da müssen die Marktführer ein gutes Marketing haben, um eine Marke auszubilden, um die Kunden zu erreichen, um vielleicht auch in Richtung Employer Brand was zu tun. Mhm. Also es gibt viele Ansätze, warum es Stadtmarketing braucht. Und in meiner Augen ist auch diese Aufgabe in vielen Perspektiven immer noch sehr, sehr eindimensional oder unterbewertet, weil es gibt, ich glaube, Hamburg hat etwas über 100 städtische Beteiligungen. Dazu gehört die HPA, die Hochbahn, Hamburg Wasser. Mhm. Und wir mit Hamburg Marketing und Hamburg Tourismus. Ich
muss erklären, das ist der Hafen, das, genau, ist einer der größeren.
Hamburg Port Authority, das heißt, die sind für das operative Steuern des Hafens verantwortlich. Und wir sind wahrscheinlich die einzige städtische Beteiligung mit Hamburg Marketing und Hamburg Tourismus, die ganze Stadt vernetzt sehen. Mhm. Also du sprichst OMR an, die morgen starten. Mhm. Ja, natürlich sind wir im Austausch mit Philipp und seinem Team. Wir sind aber auch im Austausch mit der Otto Group meinetwegen oder mit dem HSV und St. Pauli oder mit den Verantwortlichen für die Hafen City. So, es gibt eigentlich kein Thema von Relevanz in Hamburg, an dem wir nicht dabei sein können. Mhm. Und deswegen ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, auf der einen Seite zu priorisieren und sagen, was davon ist so stark, dass es nach außen hin wirkt. Mhm. Außen kann schon der Harz sein, aber außen kann auch China und USA sein. Also welches Thema hat die Kraft? Und wenn ein Thema eine Kraft hat, dann müssen wir Teil dieser Community auch sein, um wirklich auch Geschichten erzählen zu können, die nicht generisch sind. Mhm. Also ich mache das mal am Thema Kulinarik fest. Wir haben vor einiger Zeit entschieden, dass das für uns ein Hauptthema ist, weil bei jeder Reise spielt Kulinarik eine Rolle, und wir glauben fest daran, dass Hamburg im Verhältnis zu Kopenhagen, Kapstadt, Lima und anderen, die als Food City bekannt sind, echt auch Geschichten zu erzählen hat und da überhaupt nicht zurückstehen muss. Wenn du aber nicht Teil dieser Kulinarik-Community bist, wenn du nicht die Wiener Steinkönigs vom Jing Jing oder Maurizio Oster vom Zeig, wenn du die nicht kennst, kommst du auch nicht an die Geschichten ran. Dann kannst du nur generische Geschichten erzählen, die irgendwann KI für uns machen wird. So, deswegen ist eine unserer Hauptaufgaben, ist es, dann auch Teil dieser Communities zu sein, um dann auch wirklich spannende Geschichten über Hamburg erzählen zu können.
Lass uns noch ein bisschen rauszoomen. Ihr als städtischer, kann man das sagen, städtischer Betrieb, als Organisation der, aber als Organisation der Stadt, euer Sponsor ist der Stadt, richtig?
Die Stadt. Die Stadt ist unser Hauptgesellschafter, aber wir haben auch andere Gesellschaften.
Woher kommt euer Budget?
Drei Quellen. Das eine ist eine städtische Zuwendung, ist ehrlicherweise auch die kleinste dieser Quellen. Dann gibt es eine Kultur- und Tourismustaxe, das heißt Gäste, die in Hotels übernachten, leisten eine Abgabe. Diese Abgabe wird aufgeteilt zwischen der Kulturbehörde, der Wirtschaftsbehörde und der Innenbehörde nach einem gewissen Schlüssel. Und dann sind es eigene Erlöse. Das heißt, Hamburg Tourismus ist ein eigener Reiseveranstalter und zwischen 50% und 60% unseres Budgets erwirtschaften wir selber über die Vermarktung touristischer Produkte.
Guck, sondern noch keine 5 Minuten im Podcast, schon was richtig Substanzielles gelernt. Was sind deine, also nach welchen KPIs kann man deinen Erfolg oder den Erfolg deiner Organisation bemessen?
Das ist, wir saßen vor einem Jahr saßen 50 Vorstände, CEOs, Geschäftsführer europäischer Tourismusorganisationen beisammen. Und wir wurden gefragt, was sind die größten Herausforderungen, die wir haben und woran bemessen wir den Erfolg? Und ich glaube, unsere Vorgängergeneration hätte einfach geantwortet mit der Steigerung der Übernachtungszahlen. Und ehrlicherweise war das auch die Antwort von Olaf Scholz in meinem letzten Bewerbungsgespräch. Woran werde ich gemessen? Steigerung der Übernachtungszahlen. Das lässt aber außer Acht, dass Übernachtungen nicht nur in Hotels passieren, sondern auch über Plattformen wie Airbnb oder bei Freunden. Es lässt außer Acht, dass Tagestouristen und der Tagestourismus, Hamburg hat ca. 94 Millionen Tagesgäste jedes Jahr, dass die auch nicht reinfließen in die Bewertung. Und es lässt vor allen Dingen auch außer Acht, welche Auswirkungen der Tourismus auf deine Lebensqualität hier in Hamburg hat.
Aber ich bin ja schon Hamburger. Bin ich, ich als Einwohner dieser Stadt seit, ich habe vorhin gerade schon nachgerechnet, 22 Jahren, bin ich Stakeholder?
Ja, seit, ich würde sagen, seit 6, 7 Jahren ja. Warum? Weil wir verstanden haben, nicht nur als Hamburg Tourismus, sondern auch im Austausch mit unseren europäischen Kollegen, es geht nicht mehr nur darum, für den Gast da zu sein und möglichst viele Menschen in kurzer Zeit durch die Stadt zu schleusen, sondern unser Paradigma in der Frage der Tourismusentwicklung für Hamburg lautet, eine Stadt, die attraktiv ist für Einheimische, ist es automatisch auch für Gäste. Eine Stadt, die attraktiv ist für Gäste, muss aber nicht attraktiv sein für Einheimische, weil weder du noch ich, keiner von uns will in Disneyland leben. Das heißt, der Fokus ist weg von Steigerung der Übernachtungszahlen als ausschließliches Kriterium, hinzu, welche Auswirkungen hat der Tourismus auf die Lebensqualität in der Stadt? Und das hat er über die Vielfalt der gastronomischen Einrichtungen, über die Breite des Kulturangebotes, über die Attraktivität des ÖPNV beispielsweise, weil das wäre ansonsten, diese Taktung wäre nicht so da, wenn wir nicht so viele Gäste hätten. Und aber auch weg von der Zielgruppe, nur auf den Gast fokussiert zu sein, hin auf, wie schaffen wir es denn, dass der Tourismus die Lebensqualität prägt? Und die wichtigste Zielgruppe dafür sind Hamburgerinnen und Hamburger, bist du, bin ich.
Ich finde das eine sehr schlaue Perspektive oder einen sehr schlauen Fokus. Ich überlege mir gerade, was so die Triebfeder sein könnten. Vermutlich auch so ein bisschen so Stichworte Overtourism. Das sind ja Symptome erstmal, wo man sehen kann, wie auf einmal aus einem gemeinsamen Ziel ein Gegeneinander laufen kann. Also Tourismuswirtschaft gegen versus die Ureinwohner. Und aus der anderen Seite, aus deiner Hamburger Perspektive, könnte ich mir auch vorstellen, dass es schlau ist, sich von diesem rein quantitativen Ziel zu erreichen, weil du ja vermutlich schon einer der Spitzenreiter bist, was die Auslastung und die Attraktivität der Stadt ist. Also du bist da doch kaum noch zu steigern, oder?
Ja, das sind schlaue Gedanken, die du dahinter hast. Ja. Da ist einiges davon ist sicherlich auch wahr. Also, ich würde eher auch, bevor ich von Overtourism oder Tourismusakzeptanz spreche, immer von Tourismusbewusstsein sprechen. Gut. Und ich finde auch, dass wir im Ganzen, in der ganzen Perspektive auf das Reisen, den Tourismus in den letzten Jahren in eine Ecke gebracht haben, wo er gar nicht hingehört. Ich war letzte Woche beim Genussmichel und das ist also die Veranstaltung, wo die besten Gastronomen ausgezeichnet werden in Hamburg jedes Jahr. Und da ging es beispielsweise um den neuen Alster-Pavillon. Hannes Schröder von den Küchenfreunden hat den Wettbewerb ja gewonnen und baut da was ganz Neues hin. Und da ging es um die Perspektive, dass es nicht so touristisch sein soll und keine Touri-Falle. Wann haben wir eigentlich angefangen, Tourismus so negativ zu bewerten. Also ein Restaurant, was touristisch bezeichnet wird, bedeutet offenbar in Assoziation schlechter Service zu hohen Kosten. Mhm. Aber eine Attraktion, also aus meinem Lateinunterricht weiß ich noch, attrahere, etwas anziehen, ist ja etwas, was Menschen dazu bewegt, in die Stadt zu kommen.
Ja.
Das heißt, sie sind Fans dieser Stadt. Sie sind bereit, ihr Wochenende, ihre Zeit, ihr Geld in Hamburg zu investieren.
Ja.
So, das sind eigentlich sind es Anhänger dieser Stadt, weil sie könnten auch nach Wien, nach Barcelona oder nach Amsterdam gehen. Aber sie entscheiden sich bewusst für Hamburg.
Ja.
Sie wollen eintauchen in das Lebensgefühl dieser Stadt. So, und deswegen, glaube ich, ist es total wichtig zu verstehen, dass A, diese Verbindung zwischen Tourismus und Lebensqualität da ist und wir Hamburger, wir prägen diese Stadt. Und welcher Gast will schon in ein touristisches Restaurant? Sie wollen dort das Franzbrötchen essen, wo du es isst.
Ja.
Sie wollen dort ihren Gin Basil Smash trinken, wo du ihn trinkst, wo Hamburger ihn trinken.
Ja.
So, und deswegen dieses Eintauchen in ein Stadtgefühl ist etwas, was für uns maßgeblich auch ist in der Frage, wie wir Tourismus sehen und wie wir Tourismus entwickeln in Hamburg.
Das finde ich einen sehr schönen Gedanken, insbesondere weil er ja auch gerade ein Miteinander prägt. Also wir alle versuchen ja in allen möglichen Gesellschaftsbelangen möglichst integrativ zu sein.
Ja. Ja.
Deshalb ist es ja ein Paradox, dass man in dem Punkt auf einmal so diskriminierend ist.
Absolut.
Ich finde aber auch die Beispiele, die du genannt hast, sehr, sehr schön. Gerade Alster Pavillon, den kenne ich praktisch auch noch in unterschiedlichen Konstellationen. Das ist auch eine konzeptionelle Frage, die man da begleiten muss. Der Eigentümer dieser Fläche ist die Stadt Hamburg?
Die Stadt hat jetzt den Ausgangsprozess gestaltet. Mhm. Genau, der ist ausgelaufen.
Da kann man wirklich viel machen.
Werbung.
Auf unsere Folge 221 mit Tim Nedden zum Thema Retail Media gab es richtig gutes Feedback. Vielen Dank. Und es gab im Anschluss immer wieder die Frage, sind diese Kampagnen im Retail Media eher dazu da, echte zusätzliche Umsätze zu generieren, also inkrementelle Umsätze? Oder zahlen wir am Ende eventuell für Umsätze, die wir eventuell sowieso schon gehabt hätten? Der Connected Commerce Guide von Frontworld zeigt hier auf, wie Marken mit Retail Media so gut arbeiten können, sie so zielgerichtet ihre Budgets steuern können, dass Wachstum statt Kannibalisierung, dass echte neue Kundenbeziehungen entstehen können, statt nur eh schon da Umsatz. Das sind klare Frameworks, Praxisbeispiele und auch das Analytics Setup wird hier deutlich beschrieben. Also schaut mal rein in den Connected Commerce Guide von Frontworld. Ihr findet den Link in unseren Shownotes oder sucht einfach nach connected-commerce.com und ladet euch diesen wirklich sehr hilfreichen Guide runter. Viel Spaß mit der Folge.
Ende der Werbung.
Wenn du über die Ziele von Stadtmarketing sprichst und diesen sehr, sehr guten Gedanken, wie ich finde, die Interessensgemeinschaft herzustellen zwischen Besuchten und Besuchenden herzustellen. Du hast schon ein paar Instrumente genannt, wie das gelingen kann. Thematisches Beispiel, Kulinarik ist jetzt gefallen. Mhm. Was gibt es noch für in deinem Werkzeugkasten, wie das gelingen kann?
Es
ist nicht einfach nur Kampagne. Ne? Also nein, du machst keine Plakatwände in Berlin. Besuch mal wieder Hamburg.
Machen wir wahrscheinlich auch, aber weniger als noch vor 10, 20 Jahren.
Ja.
Heutzutage geht das in der Tat dann eher über TikTok und Reels und so weiter. Mhm. Aber ich würde sagen, das Hauptinstrument ist, dass wir ganz, ganz viele Menschen in Unternehmen haben, die Netzwerker sind, die es schaffen, Anschluss zu finden an diese Communities, um dann auch Zugang zu den Köpfen und zu den Geschichten zu haben. Und wir haben vor 4, 5 Jahren haben wir Felder zusammengebracht, die eigentlich schon immer zusammen gehörten, aber trotzdem eher nebeneinander hergelaufen sind. Kultur und Tourismus beispielsweise.
Und Kultur meinst du nicht nur Musicals?
Nein, ich meine damit all das, was Kultur umfasst, von Hochkultur, Elbphilharmonie, Thalia, Theater, natürlich bis hin auch zu den Musicals. Und das Schöne ist ja, dass Reisen und Kultur schaffen es beide, uns aus unserem Rahmen rauszubringen. Es sind beides Interventionen. Ne? Also du gehst ins Thalia Theater, siehst Orpheus und Eurydike und kommst mit ganz anderen Gedanken wieder nach Hause, weil du etwas gesehen hast, was dich inspiriert. Du gehst auf Reisen und du kommst mit ganz anderen Gedanken wieder zurück von dieser Reise. Du verlässt deinen eigenen Rahmen. Und natürlich gilt das sowohl für die 3-wöchige Backpack-Tour durch Sri Lanka, als auch für den einen oder anderen vielleicht für den einwöchigen Cluburlaub. Also Reisen und Kultur bringen dich beide raus aus dem eigenen Rahmen. Und Kultur ist ein Hauptreiseanlass. 95% der Menschen sagen, wenn ich auf Reisen bin, will ich Kultur erleben. Mhm. Und trotzdem waren diese beiden Felder getrennt voneinander unterwegs. Mhm. Und wir haben über eine Kulturtourismusstrategie, hört sich sehr trocken an, ist auch sehr trocken zu lesen auf 180 Seiten, aber haben wir eine Legitimation erarbeitet, uns um Kultur auch kümmern zu können. Und wir haben Player aus Kultur und Tourismus zusammengebracht. Mhm. Und ich habe vor kurzem Tobias Kratzer getroffen, den neuen Intendanten der Staatsoper in Hamburg. Und er sagte mir so schön, lieber ein gut gemachtes Musical als eine schlecht gemachte Oper. Und wir können viel lernen von der Frage, wie Musicals Kunden ansprechen und wie sie inszenieren. Mhm. So, und das ist etwas, was, wenn du auf unsere Rolle schaust, wir wollen Brücken bilden, wir wollen Plattformen für Austausch bieten. Und auf diesen Plattformen entsteht dann hoffentlich etwas, was Energie bringt, was Geschichten herausbringt. Und die versuchen wir dann über, wir bespielen, glaube ich, für Hamburg 400-500 unterschiedliche Kanäle, über diese Kanäle auch nach außen zu bringen. Mhm. Ist da auch mal eine Plakatwand in Wien dabei? Bestimmt. Mhm. Ist da auch eine Messe dabei wie die ITB in Berlin? Ja, natürlich. Na klar. Mhm. Ja. Aber wenn wir Geschichten über Kulinarik erzählen beispielsweise, dann finden sie auf ganz anderen Kanälen statt.
Ich stelle es mir weiterhin schwer vor, neben den super plausiblen und wie ich finde guten qualitativen Maßnahmen und auch Zielen, wie man das quantitativ abbilden kann. Ja. Ist das nicht wahnsinnig schwer, den Job zu verteidigen? Oder wenn du jetzt über Budgets redest, du bist ja auch nicht ganz frei von politischen Stakeholdern. Wie machst du das? Oder hast du vielleicht noch weitere KPIs außer Übernachtungskennzahlen, die wir schon besprochen haben?
Ja, die wir versuchen bei unseren Marketingaktionen sozusagen natürlich immer wieder über Engagement, über Reichweite, über Conversion vielleicht auch zu reden, wissen aber auch, dass es natürlich Näherungswerte sind. Das Gute hier in Hamburg ist, auf der einen Seite ist die Prosperität der Stadt hilft uns natürlich. Also da haben die Berliner Kollegen haben da durchaus andere Situationen als wir. Also wir haben Budgets und wir haben auch das Verständnis in diesem Stadtstaat, wie wichtig Tourismus ist. Also sind wir dem Hafen nachgeordnet? Natürlich. Und es gibt eine schöne Geschichte mit dem ersten Bürgermeister. Der hat im Hafenclub mal darüber erzählt, der Hafen bringt 1 Milliarde Steuereinnahmen jedes Jahr in die Stadt. Nicht so schlecht, finde ich. Und 80% davon fließen sozusagen an den Hafen wieder zurück. Mhm. Und die sehr selbstbewusste Hafenwirtschaft fragte halt, was mit dem Rest passiert. Und dann sagte der Bürgermeister, damit bauen wir Straßen, errichten Schulen und so weiter. Und der Tourismus liefert jedes Jahr 363 Millionen Steuereinnahmen.
Wie viel?
363 Millionen, also jeden Tag 1 Million Euro. Mhm.
Wie viel fließen?
Ja, genau. Und genau mit der Frage bin ich auf den Bürgermeister zu. Also diese 20%, ja. ich hätte gern 20% Anteil zurück. Ja. Das als Scherz gemeint. Er hatte auch sehr humorvoll darauf reagiert. Aber natürlich kriegen wir nicht 20% dieser 363 Millionen. Aber trotzdem wissen wir, dass das Verständnis im gesamten Senat dafür da ist, wie wichtig der Tourismus ist und haben da auch eine breite Unterstützung.
Ich will jetzt nicht zu makro werden, aber es ist eine Frage, die brennt mir unter den Nägeln.
Schieß los.
Du musst ja nicht kurzfristig, du musst auch kurzfristig denken, aber du denkst ja auch sehr langfristig. In 50 Jahren hat die Bedeutung diese zwei Pole, die du aufgemacht hast, Tourismus versus Hafen. Mhm. 50 Jahren hat der Hafen eine höhere, eine gleiche oder eine geringere Bedeutung im Verhältnis zum Tourismus?
Das ist ganz schwer zu beurteilen für mich. Ich sehe, was im Hafen alles passiert zum Thema KI, Digitalisierung und Automatisierung. Von daher glaube ich, dass da für Hamburg noch vieles drin liegt. Aber natürlich sehe ich auch im Verhältnis zu Rotterdam und Antwerpen, was von den Umschlagszahlen her passiert.
Aber auch diesen anderen Hafen in der Nähe.
Ja, nee, ich weiß.
Wo die Schiffe nicht durch einen Fluss müssen, der jedes Mal ausgebaggert werden muss.
Ja, das ist.
Aber wir sind ja hier unter uns, ganz im Ernst, Michael. Ja. Das kannst du nicht im Ernst bleiben. In 50 Jahren Geopolitik, Umweltauflagen, das ist doch Folklore, der Hafen.
Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der Hafen Folklore ist. Er ist ein ganz wichtiger Teil der DNA dieser Stadt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Hamburg trotz dieser politischen Lage oder dieser Fahrt durch die Elbe weiter eine große Rolle spielen wird. Das glaube ich schon.
Eine große Rolle. Aber du hast meine Frage noch nicht beantwortet. In 50 Jahren gleich, höher oder weniger?
Tourismus ist eine Wachstumsbranche. Mhm. Von daher glaube ich, wird sich das Verhältnis zugunsten des Tourismus noch verschieben.
Sehr gut. Na also, also das, ich wette ja gerne, dummerweise ist jetzt eine 50-Jahre-Wette, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin in 50 Jahren ungefähr 105 Jahre alt. Ich fühle mich ja ganz gut, aber ich möchte jetzt nicht zu sehr wetten.
Ja.
Ich wollte nur sagen, die meine Trendbeobachtung ist, dass dein Bereich, der Tourismus,
ja,
an Bedeutung zulegen wird. Muss ich ja nicht über einen Hafen meckern.
Das wird auch so sein, weil Reisen eine Ursehnsucht der Menschen ist. Also das ist halt nicht kein Luxusgut mehr, ne?
Ja,
sondern Menschen wollen reisen und wir, wie gesagt, haben eines der besten Produkte dafür.
Ja, das verstehe ich. Damit wir jetzt nicht zu sehr, wir können uns ja beide über Hamburg begeistern, können wir gleich noch machen, wir werden gleich über Olympia noch sprechen.
Ja.
Sag mir nochmal, was würdest du dir denn wünschen, was fehlt dieser Stadt denn noch? Also wenn du dir jetzt was wünschen könntest, was das Produkt Hamburg, wie du es gerade genannt hast, was ja schon eins der, zumindest im deutschsprachigen Raum, eine der marktführenden Produkte überhaupt sind, mit einer unglaublich hohen Auslastung, hat eigentlich alles, was es braucht, vielleicht, wir müssen jetzt auch nicht über das Wetter reden, aber wenn du dir was wünschen könntest und dir Hamburg noch besser schnitzen könntest, was wäre das?
Oh, also etwas, was aber nicht mehr passieren wird. Du wirst wahrscheinlich wissen, meine letzte Station war am Flughafen München.
Mhm.
Der Flughafen München gehört zu den 10 besten Flughäfen der Welt und ist ein Drehkreuz.
Mhm.
Und natürlich wäre es toll gewesen, wenn in den 60er Jahren sich Hamburg auch dafür entschieden hätte, den Flughafen irgendwo hinzubauen, wo er die Chance gehabt hätte, ein Drehkreuz zu werden.
Mhm.
Und zwar nicht nur aus touristischer Perspektive, sondern aus wirtschaftlicher Perspektive wäre es spannend gewesen. Und natürlich kann man auch infrastrukturell hinterfragen, ob wirklich so viele Flughäfen in Deutschland sein müssen.
Auf jeden Fall haben wir keinen im Norden. Ne?
Genau, und das fehlt. Mhm. Es fehlt so gefühlt ein Zentralflughafen irgendwie im Norden.
Mhm.
Einer im Norden, einer im Osten für Fracht, im Westen, im Süden. Das wäre schon gut gewesen. Und ansonsten glaube ich, dass wir die Legitimation haben, durchaus auch hin und wieder mal lauter zu werden und mutiger zu werden. Also ich finde beispielsweise die Elbphilharmonie ist ein sehr lautes Haus.
Mhm.
Also ich aus München kommend, beziehungsweise in München habe ich ja 11 Jahre gewohnt, die Bayern haben dieses Mir San Mir. Sie trommeln sich sehr gerne auf die Brust.
Mhm.
Und das muss man auch nicht mögen. Ich mag durchaus diese Hamburger Art des Selbstbewusstseins mehr. Das Zurückhaltende, aber ähnlich selbstbewusst. Die Elbphilharmonie steht da und schreit jeden Tag raus, hinaus in die Welt, ich will eines der 3 besten Konzerthäuser der Welt sein.
Mhm.
Und darunter gebe ich mich nicht zufrieden.
Mhm.
Und ich finde, dass wir das durchaus häufiger tun können. Also für meine Aufgabe, Marketing funktioniert ja nicht über, wir verteilen irgendwie alles gleich und wir stellen alle in die erste Reihe, sondern Marketing funktioniert ja auch, indem du ein klares Profil entwickelst, indem du klare Botschaften aussendest, indem du vielleicht auch mal provozierst durchaus. Und die Elbphilharmonie hat die Perspektive auf Hamburg geändert.
Mhm.
Sie hat aber auch die Ambitionen der Stadt verändert.
Mhm.
Und das, finde ich, ist etwas, wenn man von außen auf Hamburg schaut, die Menschen trauen uns zu, in gewissen Themen noch stärker und noch durchaus lauter zu werden. Man billigt uns das auch zu, glaube ich.
Das ist, die Elbphilharmonie ist eigentlich unser letztes großes Projekt, was nicht ein Infrastrukturprojekt war, was wir hier in Hamburg begonnen und fertig gemacht haben, oder? Jetzt kommt die Staatsoper irgendwann mal.
Die Staatsoper kommt und grundsätzlich ist das, glaube ich, was in der Hafen City passiert, ist auch sehr bemerkenswert.
Ne?
Weil viele glauben ja immer noch, dass der Elbtower das Ende der Hafen City ist.
Mhm.
De facto wird er das Zentrum mal irgendwann sein. Mhm. So, das heißt, wenn man nach Hamburg reist und man kommt in 5 Jahren wieder, die Stadt verändert sich immer weiter, weil wir noch die Chance haben, gerade in der Hafen City auch zu wachsen.
Dann haben wir 2 große, also mindestens 2, die mir jetzt gerade im Bewusstsein sind, 2 Bahnhöfe, die frisch gemacht werden sollen. Gerade der Hauptbahnhof ist ja, glaube ich, ein Mammutprojekt. Der wird, glaube ich, auch
Altona
auch.
Mhm.
Das ist ja jetzt nichts, was deinen Job leichter macht, ne? Eine Bahnhofsbaustelle?
Kurzfristig nicht. Und wir merken das selber auch als Reiseveranstalter, wenn die Bahn unzuverlässig ist, wenn sie streikt, dann verkaufen wir weniger touristische Produkte. Also da merken wir das sehr, sehr unmittelbar. Perspektivisch aber, glaube ich, muss sowas sein. Also wenn
Klar.
wir uns als Stadt weiterentwickeln wollen, dann führt da kein Weg dran vorbei. Wenn du, für viele ist der Hauptbahnhof die erste Visitenkarte, wenn du nach Hamburg kommst. Natürlich wünschen wir uns da auch, dass diese Visitenkarte anders aussieht.
Ja, gut. Aber das werden wir ja vielleicht noch erleben. Also wenn gleich wir unsere 50-Jahres-Wette nur 50-50 einlösen können. Die 2 Großprojekte, der 2 Bahnhöfe, haben wir noch ein Großprojekt eigentlich?
Na, ich glaube, das, was als nächstes ansteht, Science City, das wird ein großes Thema. Und wenn wir uns fragen, wo ist Hamburg Weltklasse, dann sicherlich auf dem Feld. Also viele kriegen das gar nicht so mit, aber die Begeisterung in der Wissenschaft für Daisy, für Petra 4, dann auch für die Science City Bahnfeld, das ist etwas, wo wir auch touristisch davon profitieren. Warum? Weil Wissenschaftler nach Hamburg kommen. Bei uns liegt ja auch die Aufgabe, durchaus Hamburg als Kongressstandort in der Welt zu positionieren. Und Kongresse sind von daher immer wichtig für eine Stadt, weil sie auf der einen Seite eine spannende Wertschöpfung bieten und B, aber auch Impulse für die Wissenschaft bieten. Das heißt, wenn wir einen großen einen Weltkongress zur Mobilität haben, dann ist das in Hamburg auch deswegen, weil wir Impulse wollen, wie wir autonomes Fahren beispielsweise in der Hafen City umsetzen können. Mhm. Und da gehen wir schon davon aus, dass es große Impulse bringen wird.
Verstehe ich. Bevor wir jetzt über Olympia sprechen, nochmal eine Frage zum Thema Stadtmarketing. Ja. Gibt es da einen ausgeprägten Konkurrenzgedanken? Also gibt es bei euch intern sowas wie Hamburg gegen München, Hamburg gegen Berlin, Berlin gegen München, Berlin gegen alle? Oder seid ihr alle Brüder im Geiste und Schwestern im Geiste und sagt, Hauptsache, wir machen einfach richtig gutes Destination-Marketing und bringen die Leute zum Reisen?
Es gibt durchaus auch in unserem Umfeld immer noch Menschen, die da sehr drauf schauen, wie viel Übernachtung hat Hamburg, wie viel Übernachtung hat München, wie stehen wir im Verhältnis zu Düsseldorf? Wir als Geschäftsführer dieser Organisationen sehen uns überhaupt nicht als Wettbewerber. Im Gegenteil, wir tauschen gute Lösungen, aber auch schlechte Lösungen untereinander aus. Und noch stärker ist dieser Austausch gerade auf internationaler Ebene. Es gibt einen Verbund, nennt sich City Destination Alliance. Da war ich jetzt 6 Jahre im Vorstand. Und die Offenheit, mit der wir mit Amsterdam, Wien, Zürich, Ljubljana über Tourismus reden, das ist bemerkenswert, weil wir auch wirklich den Wettbewerb untereinander nicht sehen. Und alle diese großen Tourismusorganisationen sind den Weg mitgegangen, weg von nur Übernachtungszahlen zählen hin zu Lebensqualität und weg von nur für den Gast arbeiten hin zu, welche Rolle spielen Einwohnerinnen und Einwohner.
Mhm. Okay, super. Jetzt müssen wir über Olympia sprechen.
Okay.
Also jetzt gerade, weil das ist ja ein Thema, wo es garantiert Wettbewerb gibt, nicht nur deutschlandweit, sondern vor allen Dingen international. Wir haben hier in Hamburg am Ende Mai, am Sonntag, am letzten Sonntag im Mai, die Abstimmung.
Hast du die Briefeunterlagen schon bekommen?
Ja.
Ja.
Okay. Du nicht?
Nee. Alsterdorf hat noch nicht geliefert. Zumindest bis heute Morgen.
Nee, ich meine, das war ja ein Riesenpaket. Okay. Ich meine, dass wir die schon, also wir nehmen das ja heute am 4. Mai auf. Ich glaube, dass ich die schon Ende April, also schon seit über einer Woche im Briefkasten habe. So. Ja gut, aber auf jeden Fall, man kann das ja jetzt mitkriegen. Es gibt hier eine Abstimmung, es wurde auch schon mal negativ beschieden. Sag mir nochmal ganz kurz, also vorab, wir sind ja hier kein neutraler journalistisches Format. Ich bin schwer dafür, für diese Bewerbung, aber sag mir, was sind die Pros und Kontras für diese Bewerbung?
Also für mich ist das eine Jahrhundertchance für Hamburg. Mhm. Und zwar deswegen auch Jahrhundertchance, weil die Stimmen sich mehren, dass Deutschland eine sehr, sehr, sehr reelle Chance hat, Olympische Spiele wirklich zu bekommen, 40 oder 44. Und es gibt ja jetzt schon mal 2 Kandidaten mit München und Rhein-Ruhr-NRW. Mhm. Das heißt, wenn Deutschland die Spiele 40, 44 bekommen sollte und Hamburg ist da nicht dabei, dann ist das Thema auch erstmal dann für die nächsten, weiß nicht, also wir werden das definitiv nicht mehr erleben und die Nachfolgegeneration wahrscheinlich auch nicht. Die Argumente, die ich dagegen höre, da kommt dann sowas wie, wir kriegen noch nicht mal die Baustellen hin an der Elbchaussee, Mieten werden, wie sollen wir dann Olympia organisiert bekommen, das IOC wird kritisch gesehen, die Frage, steigen die Mieten, weil wir Olympia haben, also solche Argumente höre ich sehr stark. Und ich versuche immer wieder in Diskussionen auch die Perspektive auf etwas Größeres zu lenken. Mhm. Es gibt in meinen Augen nichts, was eine ähnliche Entwicklung haben kann auf die Infrastrukturprojekte in dieser Stadt. Also wenn wir wollen, dass die Stadt noch besser funktioniert, dann indem wir uns für so ein großes Projekt entscheiden, weil dieses Projekt wird Kräfte bündeln und zwar nicht nur in Hamburg, sondern in Deutschland.
Ja.
Und Kräfte bündeln heißt finanziell, heißt aber auch Ressourcen, weil sollte es so sein, dass Hamburg die Olympischen Spiele ausrichten kann, dann wird Deutschland natürlich alles versuchen, dass man sich dort von seiner besten Seite zeigt. Wenn wir wollen, dass Generationen nach uns weiter im Sportunterricht aktiv sind, dass vielleicht auch ein Leistungsgedanke eine Rolle spielt, dann ist Olympia eine unfassbar tolle Bühne dafür, weil wir dann auf dieses Ziel hinarbeiten können, eine olympische Generation auch zu haben, die sich engagiert für den Sport. Und wir als Gemeinschaft können uns dafür engagieren, dass auch Sportinfrastruktur entsteht. Ich finde auch den Gedanken, überhaupt mal wieder als Gemeinschaft für etwas zu sein,
ja,
so inspirierend. Weil wie häufig hörst du das, dass Menschen laut sind, weil sie gegen etwas sind. Und wir hatten jetzt die Chance, als Gemeinschaft zu sagen, lass uns doch mal für etwas sein. Und wir erleben das im Kleinen immer wieder. Wenn du ein Messe-Event umsetzt, dann fragt keiner, da steht ein Cola-Becher und ist es jetzt meine Aufgabe, diesen Cola-Becher wegzuräumen. Mhm. Keiner schaut auf, ist das meine Job-Description, ist das meine richtige Aufgabe, bin ich in der Hierarchie derjenige, der ihn wegräumen muss, sondern man macht einfach. Mhm. Wie cool wäre es, einfach zu machen.
Ja.
Und wir sagen immer so schön, machen ist, wir reden nur geiler. Das ist doch einfach mal wieder machen.
Ja.
So, und dann Olympia eine eigene Stadt zu haben, ich glaube, viele Menschen wissen noch gar nicht, wie toll Hamburg ist. Und das wäre die Chance, wirklich der Welt zu zeigen, was wir alles gemeinsam stemmen können.
Ja. Und es gibt ja auch viele Argumente, die sagen, oh Gott, wir haben ja gar, also du hast das sehr, sehr positiv gerade dargestellt aus meinen Augen, wie international die Chancen sind. Aber ich habe mich immer gefragt, was sind denn die Kosten? Also was schadet es denn, sich wirklich mit vollem Elan und Werf in diese Bewerbung reinzuschmeißen? Ja. Auch wenn vielleicht viele der Argumente, die du genannt hast, also wie man jetzt das IOC zum Beispiel sieht, haben natürlich einen validen Punkt, aber auf der anderen Seite positiv mitzugestalten ist ja auch eine wirkliche Chance. Weißt du, was mein Positivbeispiel für diejenigen, die schon ein bisschen länger auf dieser Erde sind, ist die Weltmeisterschaft 2006.
Ja.
Der war jetzt nicht an einem Standort, sondern in ganz Deutschland. Und ich bin immer noch ein bisschen Berliner im Geiste. Ich war baff erstaunt, was diese Weltmeisterschaft in meiner Heimatstadt bewirkt hat. Also, dass BVG-Busfahrer in Freundlichkeit geschult wurden.
Ja. Ja, das war damals, das war skurril. Ich war in der Zeit,
Ansagen der Deutschen Bahn auf Englisch haben wir der Weltmeisterschaft zu verdanken.
Ich habe in der Zeit noch im Fußball gearbeitet.
Oha.
Und es war ja wirklich skurril, diese Schulung von Taxifahrern und Busfahrern, wie man freundlich sein muss. Ja. Seit der WM 2006 gibt es noch viele Brasilianer, die glauben, wir haben immer 6 Wochen im Sommer so ein Wetter. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wie 3 Tage vorher es noch geregnet, aber es war halt Franz Beckenbauer verantwortlich. Ja. Aber in der Tat, diese Stimmung, die wir im Land hatten, unfassbar. Also getragen von Stolz, von Offenheit, von Freundlichkeit. Und gerade in der jetzigen Zeit ist es doch ein Fest zu haben, wo die Welt zu Gast ist. Was könnte Schöneres geben?
Ja, insbesondere, weil wir hier ein auch zu dem Zeitpunkt dann hoffentlich sehr demokratisch geführtes Land sein werden, ist auch nochmal eine Chance. Also auch da kein Grund, die Flinte ins Korn zu schmeißen. Jetzt müssen wir aber trotzdem mal kritisch fragen. Ja. Diese Stadt gerät gerade morgen und übermorgen wieder an seine Kapazitätsgrenzen. Und da heißt, das fängt zwar auch mit O an, aber es ist nur einfach nur OMR.
Ja.
Und klar, Hotelkapazitäten sind endlich, Infrastruktur kommt, Platz auch in alle Nähte. Vor 2 Jahren war der Hamburger Flughafen nicht in der Lage, die Abreisenden Gäste innerhalb von 6 Stunden abzufertigen. Ist das nicht noch eine Riesenbaustelle? Ist das nicht ein zu großer Stretch für so eine Stadt wie Hamburg?
OMR, meinst du?
Naja, oder Olympia OMR, dann? Wenn, also meine These ist, wenn OMR die Stadt schon an Grenzen bringt, dann wird Olympia nochmal eine ganz besondere Herausforderung.
Also ich glaube nicht, dass OMR die Stadt an die Grenzen bringt. Wir reden da über 70.000 Menschen. Ist das Schanzenviertel voll? Ja, natürlich. Aber damit ist die Stadt ja nicht an ihre Grenzen gebracht.
Der Flughafen.
Ja, aber da weiß ich auch, dass Christian Kunsch mit seinem Team dieses Jahr drauf reagiert und die werden sich besser darauf eingestellt haben als im letzten Jahr.
Gibt es eine größere Veranstaltung als OMR?
Naja, jedes Spiel des HSV ist größer als OMR. Wie viele Besucher hat der HSV? Über 57.000?
Ja, aber der HSV triggert doch keine Übernachtungsgäste in dem Umfeld, wie OMR es kann.
Ja, aber also das wird es wird überschätzt oder manchmal unterschätzt, was an Veranstaltungen in der Stadt stattfinden. Wir hatten 27.000 Rotarier hier aus aller Welt.
Mhm. Und die sind ja für ihr Benehmen bekannt. Ja.
Die OMRler auch. Aber um auf deine Frage zu kommen, würde Olympia eine Herausforderung sein? Also was Übernachtungen angeht, wird das sicherlich nicht nur in der Hotellerie stattfinden, sondern es würde auch bei privaten Unterkünften über Plattformen stattfinden. Das glaube ich, kriegen wir gut hin. haben wir als Hamburg noch Schritte zu gehen, wenn wir wirklich die Welt 2040, 2044 zu Gast hätten? Bestimmt, keine Frage. Aber das ist ja genau mein Punkt. Diese Schritte werden wir eh gehen müssen in der Infrastrukturentwicklung. Und die gehen wir mit Olympia viel leichter, besser und schneller als ohne Olympia. Und ich weiß aus der letzten Abstimmung raus, eine Diskussion einer befreundeten Familie, da war der Wunsch da, dass das Geld nicht in Olympia investiert wird, sondern eher in Kindergärten oder in Schulen. Mhm. Es war aber gar nicht das Verständnis da, dass dieses Geld gar nicht da ist. Mhm. Und es wird nicht verteilt auf Kindergärten, Schulen oder Olympia, sondern dieses Geld ist nur da, wenn Olympia kommt. Und ähnlich ist es jetzt auch. Mhm. Diese Mittel fließen nur nach Hamburg, wenn wir uns für Olympia entscheiden. Und ich glaube, der große Unterschied zu 2015 ist auch wirklich, dass wir nicht mehr Olympische Spiele entwickeln, die nicht zur Stadt passen, sondern die Olympischen Spiele passen sich der Stadt an. Also das Konzept, was Hamburg entwickelt hat mit der Infrastruktur, die da ist und die jetzt nicht extra noch gebaut werden muss, ich glaube, das ist total überzeugend. Und von daher, glaube ich, kann man da auch als Hamburgerinnen und Hamburger sagen, wir müssen da keine Sorge davor haben. Wir profitieren davon, wenn Olympia nach Hamburg kommt.
Ja. Ich stimme dir zu. Ich glaube, das ist eine Riesenchance. Ich glaube, für etwas zu sein, ist etwas, was uns als Gesellschaft eint, gemeinsame Ziele zu haben, die nicht von irgendwelchen Autokraten irgendwie festgelegt werden, sondern durch den Sportsgeist oder den gesellschaftlichen Zusammenhang als Gastgeber irgendwie getrieben werden. Das ist ein ganz starkes Argument, sowas zu machen. Deshalb, wir zwei sind auf jeden Fall dafür, dass alle Hamburgerinnen und Hamburger am 31. Mai.
Ja, die Unterlagen sind jetzt da, deswegen Kreuz machen und schnell abstimmen, würde ich sagen.
Sehr gut. Lieber Michael, zum Abschluss. Jetzt hast du schon ein paar Mal anklingen lassen, was dir hilft, aber was können wir als Bürgerinnen und Bürger einer Stadt, aber auch als Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft einer Stadt tun, damit Menschen, die deinen Job machen, nämlich die Stadt, die Heimat, aber auch die Destination, attraktiver zu machen, so verallgemeinert. Was wünschst du dir von deinen Stakeholdern an Unterstützung?
Offenheit, mit uns im Dialog zu sein. Das haben wir gerade in der Kulinarik-Community festgestellt. Da mussten wir erstmal die Türen sozusagen ein bisschen aufstoßen.
Gab es Vorurteile?
Ja, es gab, man war sehr höflich.
Immerhin.
Aber auch zurückhaltend. Mhm. Aber ich glaube, die Offenheit, mit uns im Dialog zu sein, uns die Türen zu öffnen, damit wir Geschichten über Hamburg erzählen zu können, aber auch den Mut zu haben, wirklich nach draußen zu gehen, weil in dieser Stadt passiert unglaublich viel. Und um aber auch diese Geschichten erzählen zu können, müssen wir wissen, was wir nach draußen tragen können. Und gerade im Bereich Wissenschaft ist das etwas, da ist Hamburg Weltklasse. Mhm. Und da wollen wir noch viel, viel mehr auch gerne nach außen tragen.
Mhm. Sehr gut. Klasse. Lieber Michael, ich bin froh, dass du heute hier zu Gast warst, dass wir über Hamburg und Hamburg-Tourismus sprechen konnten. Ich wünsche dir viel Erfolg für deine Arbeit und viel Erfolg für den 31. Mai und Olympia. Und jetzt hoffen wir, dass wir eine ganz tolle OMR haben und dass Hamburg sich mal wieder von seiner besten Seite zeigen kann. Vielen Dank, lieber Michael.
Ich danke dir, Erik.
Werbung. Du und dein Unternehmen sollen nicht nur gesehen werden, sondern was bedeuten? Ich habe die Lösung für dich. Mach einen Business-Podcast. TLDR Studios entwickelt Formate, die wirken. Also von Thought Leadership, Employer Branding, Lead Gen, alles drin. Du bringst die Vision und wir liefern Konzept, Produktion und zielgerichtete Distribution über alle Podcast- und Social-Media-Kanäle. Bist du bereit für dein Format? Deine Story wartet schon. Mehr Infos findest du unter tldrstudios.com oder schreib uns einfach direkt an podcast@tldrstudios.com. Wir freuen uns auf dich.
Ende der Werbung. Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.